Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ausliefert, sondern letztlich auch Stichwort die Demokratiefrage, die damit auch maßgeblich verbunden ist. Ich übergebe das Wort.
Ich danke meinem Verleger für die Einführung und dafür, dass ich jetzt mittlerweile eben, wie gesagt, 5 Bücher im Papyrossa Verlag machen durfte. Ich fange einfach damit an, dass ich mich rückerinnere an das letzte Jahr. Letztes Jahr im Februar, da ist ein Paar der High Society in Berlin aufgelaufen. Ein gewisser Mark und eine gewisse Priscilla. Dabei handelt es sich um den Facebook-Chef und ich habe das jetzt so eingeführt, um auf eines aufmerksam zu machen. Das ist ein Unternehmer-Ehepaar und als die im Februar 2016 zu Besuch in Berlin waren, sind sie vom Kanzleramtsminister Peter Altmaier empfangen worden und die Boulevardpresse hat über sie berichtet, als wenn die Queen oder ein anderes Celebrity-Paar in der Stadt aufgelaufen wäre. Mittlerweile sind die Unternehmen aus dem Silicon Valley oder einige Unternehmen aus dem Silicon Valley so mächtig, dass Repräsentanten demokratisch gewählter Regierungen sie wiederum wie Repräsentanten souveräner Staaten, souveräner Nationen behandeln. Im Januar dieses Jahres gab die Regierung Dänemarks bekannt, als erster Staat der Welt einen Digitalbotschafter zu benennen. Das ist jetzt vielleicht nicht so besonders bemerkenswert, dass eine Regierung sich um dieses Thema kümmert und einzelne Leute damit beauftragt, das zu tun. Interessant ist die Begründung. Es geht um die Pflege der Beziehung zu Apple, Facebook, Microsoft, Google und Co. Und die Begründung des Außenministers Anders Samuelsen lautete, Zitat, diese Konzerne sind eine Art neue Nationen geworden und dazu müssen wir uns verhalten. Er sagte das im Januar der Zeitung Politiken. Der Marktwert dieser Unternehmen, so Samuelsen weiter, sei so hoch, dass sie eigentlich bei den G20, also in der Riege der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, aufgenommen werden müssten. Zitat, das sind Firmen, die Dänemark genauso beeinflussen wie ganze Länder, fügte er hinzu. Damit liegt der Politiker wahrscheinlich gar nicht so falsch. Doch stellt sich die Frage, ob die demonstrative Verneigung vor den Internetkonzernen tatsächlich die richtige Strategie ist, mit ihnen umzugehen. Diese Frage werfe ich in meinem Buch auf. Und um sie zu beantworten, ist es angebracht, erstmal zu klären, woher die Macht rührt, die diese Konzerne tatsächlich haben und die diese Staatsmänner und Staatsfrauen sich vor ihnen verneigen lassen. Da muss man als wichtigsten Punkt nennen, dass die Digitalwirtschaft, dass die Online-Wirtschaft vor allen Dingen, noch stärker als der analoge Kapitalismus zur Monopolbildung neigt. Das hat unter anderem damit zu tun, dass bestimmte dieser Plattformen dass sich bei bestimmten dieser Plattformen der Gebrauchswert steigert mit der Zahl der Leute, die sie nutzen. Das heißt, ein soziales Netzwerk wie Facebook wird umso attraktiver oder ist umso attraktiver geworden, je mehr Nutzer in diesem Netzwerk aktiv sind. Ein zweiter Punkt, ein kritischer Punkt, der mit diesen digitalen Plattformen zusammenhängt. In ihnen hat Ausbeutung eine neue Dimension erreicht. Da ist zum einen die Aushöhlung von sozial regulierten Formen regulärer Beschäftigung. Das betrifft Solo-Selbstständige und prekär beschäftigte Clickworker. Wahrscheinlich wird es nicht so sein, dass wir in 10, 15 Jahren nur noch Leute haben, wie es manche prognostizieren, die als Solo-Selbstständige, als prekär beschäftigte Clickworker und Ähnliches im Netz sich verdingen, weil es Aufgaben auch in Unternehmen gibt, die eine gewisse Verlässlichkeit und Konsistenz brauchen. Also es wird ein gewisses Marktsegment sein, was zunehmend prekarisiert wird. In diesem Bereich findet verschärfte Ausbeutung statt. Ein zweiter Bereich ist einer, der den meisten Nutzern unmittelbar gar nicht bewusst ist, nämlich der, dass wir, insofern wir diese Plattformen nutzen, auch ausgebeutet werden, in gewisser Weise unbezahlte Arbeit dadurch leisten, indem wir Verhaltensdaten und andere Daten produzieren, wenn wir spielen, wenn wir kommunizieren, wenn wir irgendwelche Dinge tun auf solchen Online-Plattformen. Und wir werden für die Arbeit, die wir leisten, aber nicht bezahlt. Ja, wir sind kein Arbeitsverhältnis eingegangen und wir sind nicht die Kunden dieser Konzerne, sondern wir sind die Arbeiter und Arbeiterinnen dieser Konzerne, und zwar diejenigen, die die Hauptarbeit machen, also die diejenige Arbeit machen, die dann, indem unsere Daten gesammelt, umgeordnet, verpackt und so weiter werden, indem sie bearbeitet werden, dann verkauft werden können an Werbekunden, zum Beispiel. Unsere Daten werden von den Unternehmen in einem immer engmaschigeren Netz von Sensoren eingefangen, in maschinenlesbare Codes umgewandelt, mit Hilfe von Algorithmen analysiert und verkauft. Weil die von den Konzernen eingesammelten Details aus dem Leben der Nutzer Gebrauchswert haben und nur deswegen können sie als Waren gehandelt werden. Shoshana Zuboff, eine Ökonomin von der Harvard Business School in den USA, nennt das Überwachungskapitalismus. Nutzer, die einfach nur ihren Hobbys nachgehen oder Freundschaften pflegen wollen, werden auf diese Weise in ihrer Freizeit, wie sie sagt, zu unbezahlten Arbeitskräften gemacht. Sie spricht davon, dass die Geschäftsgrundlage dieser Konzerne die permanente Massenenteignung der Nutzer ist. Diese Ökonomin ist übrigens keine Linke. Ja, die ist, oder sagen wir mal, das, was wir in unserem Kontext als links bezeichnen würden, ist eine Hillary Clinton-Unterstützerin, eine Obama-Unterstützerin, aber eher eine mittige, ist keine radikale Linke. Aber die spricht von Massenenteignung der Nutzer. Bedenkt man, dass sich unsere Datenspuren von kommerziellen wie von staatlichen Interessenten verfolgen lassen, erscheinen Warnungen vor einem drohenden digitalen Totalitarismus. Der Ausdruck stammt von Frank Schirmacher, dem verstorbenen FAZ-Herausgeber, als durchaus realistisch. Nun kommt ein Punkt, der mir in dem Zusammenhang wichtig ist, nämlich den, dass diese privaten Konzerne, dass diese privatwirtschaftlich organisierten und nach dem Profitprinzip arbeitenden Unternehmen immer größere Bereiche des öffentlichen Raumes okkupieren. Und zwar sowohl des Raumes, der schon als öffentlicher Raum vorhanden ist, vorhanden war, indem sie Einfluss auf den Journalismus nehmen, indem sie Zeitungsverlage einladen, sich von ihnen dabei beraten zu lassen, wie sie in der digitalen Welt bestehen können und Ähnliches, indem sie Foren organisieren, auf denen die Debatte über die Digitalisierung stattfindet. Wenn man sich das genau anguckt, was derzeit in der Bundesrepublik, über auch weltweit an Diskussionsforen und Plattformen da ist, dann wird man meistens, fast immer, wenn man genau hinguckt, wer das Ganze denn finanziert, darauf stoßen, dass es einer oder oft mehrere dieser Konzerne sind, während sich die öffentliche Hand sehr, sehr zurückhält bei dieser Geschichte. Der zweite Punkt, drittens, die universitäre Forschung wird überall dort, wo diese Konzerne agieren, durch Drittmittel, Spenden, Finanzierung und so weiter unterwandert. Das zweite ist, der zweite große Punkt, neue Formen der Öffentlichkeit, die entstanden sind im Rahmen des Internet, sind innerhalb kürzester Zeit in private Hand de facto übergegangen. Es gibt natürlich auch immer noch Leute, die sich in kleineren Netzwerken und Zirkeln untereinander verständigen, aber das Gros der Internetnutzer bewegt sich nicht, wenn es sich im Internet bewegt, nicht im öffentlichen Raum, sondern in privatisierten Räumen, wo Regeln herrschen, die nicht in demokratisch verfassten Staaten diskutiert, abgestimmt, demokratisch beschlossen worden sind, sondern wo Regeln herrschen, die in bestimmten Konzernen zu ihrem eigenen Nutzen bestimmt und festgelegt worden sind. Das heißt, wir haben im Internet, um es mal ganz global zu sagen, eine andere Situation vorliegen als im Bereich der öffentlich-rechtlichen Medienentwicklung, wie wir die in den letzten Jahrzehnten hatten. Dort war sozusagen von Anfang an eine öffentlich-rechtliche Struktur da oder waren öffentlich-rechtliche Strukturen da, die demokratisch kontrolliert worden sind. Und eine Teilprivatisierung dieses Bereiches hat nach und nach seit den 80er Jahren eingesetzt. Und jetzt, wir haben immer noch einen öffentlich-rechtlichen, allerdings sehr deformierten und sehr an den privaten angepassten Sektor. Und wir haben einen privaten Sektor im Bereich der sozialen Netzwerke, im Bereich der Suchmaschinen, in dem Bereich, wo sich heute Leute in allererster Linie informieren, war von Anfang an, oder nicht von Anfang an, aber doch sehr rasch, das so, dass das Öffentlich-Rechtliche so gut wie keine Rolle mehr spielte, sodass wir, wenn wir daran gehen, zu überlegen, wie man eine demokratische Netzpolitik machen wollen, daran sozusagen den Raum erst einmal erobern müssten für die Demokratie, der jetzt in privater Hand ist. Also wir haben eine andere Ausgangsbedingung vorliegen. Diese ganzen Geschichten, was die Einflussnahme der Konzerne auf öffentliche Strukturen betrifft, das habe ich nicht erforscht, das habe ich nicht erfunden. Das kann man, wenn man das Handelsblatt zur Hand nimmt, kann man das dort finden. Das wird dort beschrieben. Da schreibt zum Beispiel, oder ich, sagen wir mal so, ich habe mich vor einigen Monaten mit dem Vizechef des Axel Springer Konzerns unterhalten, mit Christoph Käse. Die haben sozusagen mit Google und anderen Unternehmen ihre eigenen Probleme und Streitigkeiten und Kooperationen und Nicht-Kooperationen und so weiter. Das ist ein schwieriges Feld. Aber der hat mich auf Dinge aufmerksam gemacht, die mir so gar nicht bewusst waren. Zum Beispiel sagt er, dass allein in Europa, also in der EU, nicht in Europa, in der EU, 65 ehemalige Politiker auf der Gehaltsliste allein von Google stehen. Das ist einer dieser Konzerne. Ich habe mich mit einem Informatiker vor einiger Zeit unterhalten, der mir darüber berichtete. Ich komme gar nicht aus diesem Bereich, ich bin Soziologe, habe mich mit anderen Themen beschäftigt. Der hat mir erzählt, es gab mal eine ganze Reihe von kritischen Lehrstühlen für das Thema Informatik und Gesellschaft. Also, welche Auswirkungen die neuen Technologien, die Informatik, auf die Gesellschaft hat und welche Wechselwirkungen es gibt. Ich weiß nicht genau, wie viele Lehrstühle und Professuren es da gab, aber ich glaube, es waren so ungefähr 20. Davon gibt es keinen einzigen mehr. Die sind alle abgewickelt worden. An die Stelle dessen, also die Universitäten machen den Raum frei und wer tritt ein? Die Privaten. Zur gleichen Zeit, als er mir das erzählte, bin ich darauf gestoßen, dass an der Humboldt-Universität zu Berlin Google ein ganzes Institut finanziert, was sich genau mit diesem Thema befasst, nämlich der Erforschung der Wechselwirkung zwischen Internet und Gesellschaft. Das nennt sich Humboldt-Forum für Internet und Gesellschaft. Da hat Google die ganze Anschubfinanzierung reingesteckt. Und das ist nur ein Beispiel. Nehmen an, wenn Leute sich empirisch dran machen, dass sie empirisch untersuchen würden, also wo überall Einflussnahmen genau stattfinden, würde man so einiges Spannende rausfinden. Ich glaube, mir sind solche Studien leider bisher noch nicht untergekommen. Möglicherweise gibt es sie. Ich wäre da sehr interessiert, von solchen Studien zu erfahren. Möglicherweise gibt es sie deshalb nicht, weil diese Unternehmen, die diese Institute finanzieren, kein Interesse daran haben. Also, und da liegt sozusagen das ein schweres demokratisches Problem. Ich habe sehr viel langsamer gesprochen, als ich ursprünglich vorhatte. Deswegen komme ich mit meinem Manuskript gar nicht durch. Und möchte zum Schluss kommen. Diese Problematik lässt sich meines Erachtens nur dadurch lösen, indem politische Parteien, Organisationen, Gewerkschaften, auch politische Initiativen, Gruppierungen und so weiter sich bewusst machen, dass es notwendig ist, eine demokratische Strategie zur Eroberung des digitalen Raumes zu entwickeln. Und zwar eine der demokratischen Eroberungen des digitalen Raumes. Bislang findet so eine Diskussion so gut wie gar nicht statt. Also es gibt einzelne Vorschläge. Immer mal wieder tritt jemand vor und macht so einen Vorschlag, beispielsweise ein öffentlich-rechtliches soziales Netzwerk einzuführen. Dann macht einer einen Vorschlag, in bestimmten Kontexten Werbeverbote zu erteilen und so weiter. Es gibt verschiedenste Vorschläge, aber die werden nie konzentriert diskutiert und sie werden vor allen Dingen nicht politisch aufgegriffen von Parteien. Für eine progressiv fortschrittlich linke Gruppierung oder Partei hätte das auch Chancen. Und zwar das ist mir in den letzten Monaten eingefallen. Und zwar die Chance, dass es nicht mehr darum ginge, Rückzugsgefechte zu führen, um einen bedrohten Sozialstaat, die Reste davon zu verteidigen und sozusagen defensiv zu argumentieren und immer wieder damit konfrontiert zu werden, dass die andere Seite sagt, ihr wollt in die 70er Jahre oder in die 80er Jahre oder sowas zurück und da bahnte sich die Massenarbeitslosigkeit an und das ist vergangenes Denken und so weiter, sondern man könnte so eine Strategie der demokratischen Eroberung des digitalen Raums von vornherein offensiv fahren und es eben genau als das kennzeichnen. Es geht um eine Politik für das 21. Jahrhundert, es geht um eine Demokratie für das 21. Jahrhundert, es geht darum, die digitale Welt zu demokratisieren. Das wäre sozusagen mein Vorschlag, den ich machen würde und ich hoffe darauf, dass er innerhalb fortschrittlicher Parteien, und ich denke da jetzt vor allen Dingen auch an die Partei Die Linke, dass dort die Bereitschaft sein wird, sowas zu diskutieren. Bisher war es nicht der Fall. Bislang hat man eine gewisse, oder in Teilen der Linken, eine gewisse Abneigung gegen das Thema öffentlich-rechtlich und Staat gehabt. Also das ist mir eigentlich ein Rätsel, warum. Ich halte es für notwendig und ich glaube auch, wenn die Linke das nicht tut, wird es irgendwann die radikale Rechte machen. Da sehe ich eine große Gefahr drin. Irgendwann kommt die AfD auf den Trichter, dass das, was sie wollen, nämlich einen starken Staat, auch nur geht, wenn man die Privatwirtschaft im Internet kontrolliert oder unter die Fittiche bekommt. Also das ist meine Befürchtung. So, danke, dass Sie bereit waren, mir zuzuhören und nehme mit Interesse Ihre Anregungen und Fragen entgegen.
Ja, 5 Minuten haben wir noch. Vielleicht gibt es ja direkt Fragen. Nee. Oh, dein Manuskript war noch nicht ausgeschöpft.
Ach so, du, hast du jetzt keine Frage?
Ja, ja, ja.
Ich könnte noch den US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt zitieren, der im Hinblick auf Monopole gesagt hat, die Freiheit einer Demokratie ist nicht sicher, wenn die Menschen das Wachstum privater Macht bis zu dem Punkt tolerieren, da sie stärker wird als der demokratische Staat selbst. Das korrespondiert direkt mit dem Einlandsbeobachtung, dass jetzt Staaten schon anfangen, einzelne Konzerne wie Staaten zu behandeln. Das war zu der Zeit von Franklin D. Roosevelt noch nicht so weit gediehen. Zumindest offiziell nicht. Zumindest hat man da keine Presseerklärung zu erklärt, dass Facebook jetzt wie ein Staat behandelt werden musste, da Google. Ja? Das ist ja schon ein sehr interessantes Vorgehen.
Also wenn ich das richtig sehe, der Schwerpunkt ist dann eben auf der Demokratie, aber auch auf der Eigentumsfrage und nicht bei so Lösungen wie, es gibt ja so Zauberwörter wie Sharing Economy. Wie ist sowas zu bewerten?
Also Sharing Economy ist ein Riesenthema. Grundsätzlich hat man ja nichts dagegen einzuwenden, wenn Leute das Prinzip des Teilens für sich entdecken. Aber es gibt viele problematische Punkte, die kann ich jetzt auch nicht anreißen. Oder ich sagen wir mal so, ich reiße jetzt nur einen Punkt an. Man muss sich überlegen, wenn jetzt im Netz Möglichkeiten entstehen, dass sich Nutzer in irgendwelche Tauschverhältnisse nicht kommerzieller Art miteinander treten, muss man sich trotzdem fragen, wer ist denn derjenige, der diese Plattformen, dafür sorgen, dass diese Tauschverhältnisse etabliert werden können? Wer ist denn derjenige, der dahinter steht? Welches Interesse haben diejenigen, die das machen? Und ist es nicht auch wiederum eine Form, wo Leute, indem sie sich auf Plattformen tummeln, ihnen die Daten abgesaugt werden und sozusagen sie unbezahlte Arbeit leisten? Also möglicherweise ist gar nicht alles so frei vom kapitalistischen Tauschprinzip. Das wäre ein Gesichtspunkt. Der andere Gesichtspunkt ist, es gibt einen, da geht es nicht um Sharing Economy, sondern die Frage ist, wie geht man denn jetzt damit um, dass Leute Daten produzieren und als Datenproduzenten und Produzentinnen, also als Arbeiterinnen und Arbeiterinnen in gewisser Weise, nicht bezahlt werden. Und da gibt es einen Vorschlag, der lautet, ja, dann muss man eben Möglichkeiten entwickeln, wie sie eben für die Bereitstellung der Daten dann honoriert werden, nicht auch bezahlt werden. Das allerdings wäre eine Gesellschaft, wo keine, also in absehbarer Zeit, immer mehr Lebensbereiche dem kommerziellen Gesichtspunkt untergeordnet werden würden. Und das ist eine Richtung, die mir persönlich sehr unsympathisch ist, die aber eine gewisse Stringenz hat. Ja.
Also mit Blick auf die Uhr müssen wir das an der Stelle so stehen lassen. Da hinten an dem Stand gibt es die Bücher, wer mal reingucken will. Ansonsten haben wir auch einen Stand hier ganz in der Nähe. Bei Fragen gerne an der Seite noch. Und ja, ansonsten Ihnen und euch vielen Dank und natürlich Thomas Wagner auch fürs Kommen. Ja, schönen Messeaufenthalt noch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.